What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hallo, willkommen bei What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club für alle, die gesünder, bewusster und zufriedener arbeiten wollen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier im Podcast schauen wir alle zwei Wochen ganzheitlich auf das Thema Wohlbefinden und nutzen dazu die 8 Pillars of Wellbeing. Diese habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Heute widmen wir uns zum ersten Mal einem Bereich, der einen riesigen Einfluss auf Motivation, Gesundheit und Arbeitgeberattraktivität hat: Financial Wellbeing. Also, wie gelingt es Unternehmen, finanzielle Sicherheit und finanzielle Bildung als Teil von Wellbeing zu verstehen und so Mitarbeitende langfristig zu stärken? Meine heutige Gesprächspartnerin arbeitet genau an dieser Schnittstelle von Finanzen, Bildung und Arbeitswelt. Ob für Frauen, Familien oder Kinder, mit FinMarie, Schulgold und Mind the Gap macht Carolina Decker Finanzthemen zugänglich, verständlich und alltagsnah. Sie ist eine der Top 50 Unternehmerinnen in Deutschland, ist Autorin des Buches Finanzen sind weiblich und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus der internationalen Bankenwelt mit. Das habe ich euch auch alles in den Shownotes verlinkt. Heute entwickelt sie Programme, mit denen Unternehmen die finanzielle Gesundheit ihrer Mitarbeitenden stärken und messbar machen können. Hi Carolina, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und du weißt ja vielleicht, dass ich meinen Podcast sehr gerne immer mit einem persönlichen Check-in anfange. Und die Frage ist, was hast du heute schon für dein persönliches Wohlbefinden getan?
Sport, tatsächlich Sport. Ich versuche zweimal pro Woche Krafttraining und Kickboxing zu machen. Und Freitag ist möglich, Mittwochs und Freitag, das sind meine Sporttage.
Sehr gut. Das hast du heute Morgen schon gemacht.
Ja, ja. Also mein Vollprogramm habe ich schon abgeschlossen. Ich stehe um 6.45 Uhr, dann um 8 Uhr fängt dann Sport an. Inzwischen durch diese Brückezeit, das ist Kinderbetreuung, Kinder zur Schule, Kita und so weiter und so fort. Aber ab 8 ist Me-Time.
Ach, wie schön, das ging großartig. Ich erzähle gerne, was ich gemacht habe. Ich bin mit dem Fahrrad heute hierher gefahren und da leider so viel Gegenwind war, habe ich länger gebraucht als eingeplant, was aber dazu geführt hat, dass ich länger Musik hören konnte. Und ich erzähle immer wieder gerne darüber, wie wichtig mir Musik ist. Und die Strecke dauert 20 Minuten und diese 20 Minuten mit Musik in meinen Ohren ist jedes Mal einfach ein ganz großes Vergnügen.
Ja, so kann man einen neuen Tag starten, oder?
Absolut. Voll. Du hast uns im Vorgespräch auch erzählt, dass du leidenschaftlich gerne Downhill fährst. Ja, was bedeutet der Sport für dich, für dein Wohlbefinden und vielleicht ganz kurz für unsere Hörerin, was ist Downhill-Fahren?
Also Downhill hat mich tatsächlich zufällig entdeckt. Ne? Also nicht, dass
es hat dich entdeckt.
Genau. Nicht, dass ich selber auf die Idee kam. Nee, gar nicht. Das war eigentlich diese Corona-Zeit. Als der Corona kam und wir sitzen alle eng zu Hause. Mein Mann arbeitet von zu Hause, ich von zu Hause. Jeder in getrennte Räumlichkeiten von morgens bis abends auf den Calls. Kinder zwischendurch laufen. Muss man mit zwei Großen nochmal inzwischen durch Schule machen oder Hausaufgabe. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, sag mal, wie schaffst du das? Du hast 4 Mädchen, wie schaffst du das? Immer so entspannt und total relaxed und effizient und produktiv zur Arbeit zu kommen. Ne? Wie machst du das mit Kind? Er meinte, Caro, du musst eigentlich eine Leidenschaft für deine ganze Familie finden. Ihr müsst einen Sport, Hobby oder egal in welche Richtung man geht, finden, wo ihr alle wirklich extrem motiviert seid, wo ihr alles diszipliniert seid, wo ihr sagt, okay, darauf habe ich Bock. Und dann meine Kids, meine zwei große Kinder, haben den Downhill entdeckt. Downhill, das ist grundsätzlich, man fährt mit dem Fahrrad nach unten mit 20, 30 km/h, mit vollem Protektoren, mit Fullface-Helm. Ja, also man fährt hoch mit dem Lift und mit dem Fahrrad nach unten.
Wunderbar. Und es klingt für mich jetzt danach, das geht gar nicht mehr ohne. Was macht denn dieser Sport für dein Wohlbefinden?
Also erstens, das ist die Zeit, wo ich komplett an nichts anderes denke als Natur, richtig atmen, richtig konzentriert bei dem Thema dabei zu sein. Also beim Downhill muss man sich so vorstellen, man fährt wirklich schnell durch den Wald, durch die Pfütze, alle möglichen so Anstrengungen. Man macht Drops, man macht Jumps in zwischendurch. Ich gehöre natürlich nicht zu diesem Profi-Level. Meine beiden kleinen Kinder schon. Ist auch interessant, ne? Weil die kommen natürlich mit einem anderen Mut in den Sport rein. Mhm. Ich mit 40, dann sage ich, oh nee, dann würde ich aufpassen ein bisschen. Aber den Downhill gibt mir extrem gute Ausschaltungsmöglichkeit. Mhm. Ja? Es ist nicht nach dem Motto, auch ich mache Sport, weil es das tut gut, sondern das ist enorm effizient danach für mich, wieder im Alltag zu kommen. Ne? Mhm. Dann bin ich viel, viel mehr konzentriert. Dann komme ich mir positiver in den Alltag. Dann bin ich viel, viel mehr sozusagen, habe ich dieses Gefühl, ach, ich habe heute wirklich etwas geschafft. Ne? Für meinen Körper, für meinen Geist. Ne?
Und wunderbar. Mein gesund.
Workout.
Du hast mit Finn-Marie, Schulgold und Mind the Gap gleich mehrere Initiativen gestartet, die sich alle um das Thema Finanzen drehen. Warum liegt dir das so am Herzen?
Also ich komme tatsächlich aus der Finanzbranche. Bevor ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, war ich 15 Jahre beim großen Banken, Vermögensverwaltungsunternehmen in Deutschland, in Polen unterwegs. Und da habe ich immer dieses Gefühl gehabt, okay, die Finanzbranche läuft, ein eigenes Rhythmus, aber es gibt keine bestimmte Produkte oder Ansprache oder Kommunikation, die an Frauen sich einrichtet. Ne? Also Frauen, 50% Population, mega Vermögen, die wir in den nächsten 20, 30 Jahren als Erbschaft bekommen. Also da ist auf jeden Fall nicht nur Potenzial, sondern das ist wirklich wirtschaftlicher Sinn, in Frauen zu investieren. Ja? Und da habe ich ganz genau geguckt, welche Banken, welche Versicherungen, was die machen. Ist das in Ansprachenkommunikation überhaupt relevant? Da habe ich festgestellt, oh, es gibt ja leider nicht so viele Angebote. Habe ich angefangen, mit dem Thema ein bisschen zu bohren, Studien geschaut, selber kleine Studien gemacht, und dann 2018 gegründet.
Mhm. Total spannend. Du hast auch gesagt, dass Geldsorgen häufig der Hauptgrund sind für Arbeitgeberwechsel. Wenn Mitarbeitende Geldsorgen haben, wie äußert sich das ganz konkret im Arbeitsalltag?
Also erstes, das ist das Thema tatsächlich Produktivität. Mhm. Es gibt ganz viele Studien, die bestätigen, dass die Menschen, die finanzielle Sorgen haben, die sich mit dem Personal Finance Thematik nicht auskennen oder fühlen sich unsicher, die sind tatsächlich von diesen Sorgen und Gedanken komplett raus aus dem täglichen Job. Ja? Über mehr als 20% Mitarbeiter in Deutschland. Das heißt, da muss man sich so vorstellen, jede fünfte Mitarbeiter in ihrer oder seiner Arbeitsplatz arbeitet nicht produktiv. Mhm. Ja, das ist natürlich ein riesen fehlender Umsatz, der am Ende des Jahres nicht da ist in Unternehmen. Das ist erstens. Zweitens, Mitarbeiter, die finanzielle Sorge haben, die melden sich zweimal häufiger oder doppelt so häufig wie die gesunde Mitarbeiter. Ja? Das heißt, man hat dieses ganze Thema Krankschreibung, fehlende Mitarbeiter auf dem Arbeitsplatz. Und Studien haben auch natürlich gezeigt, dass die Leute, die finanziellen Stress haben, haben höhere Risiko auf Depression, Burnout, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und so weiter und so fort. Ja.
Das sind dramatische Zahlen. Und wir können diese Studien auch in unseren Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das gerne nochmal nachlesen.
Ja, genau.
Ja. Welche Folgen haben denn finanzielle Unsicherheiten für Motivation, Produktivität und auch mentale Gesundheit? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen.
Also wenn um das Thema Produktivität zum Beispiel geht, die Mitarbeiter, die gestresst sind, weil die kommen nicht klar mit eigenen Finanzen oder die haben Schulden aufgebaut oder die sind gestresst wegen höherer Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort. Bei denen ist tatsächlich geringe Produktivität pro Woche 2 bis 3 Stunden. Mhm. Ja, das heißt, im gesamten Jahr, dann landen wir beim 856 Stunden pro Jahr. Mhm. Passiert in dem Fall nichts. Ne? Dazu kommen natürlich diese ganze Fluktuationskosten. Mhm. Ja? Also die Mitarbeiter, die auswählen, entscheiden sich sooner oder later Job zu wechseln. Und wir wissen alle, die Beste gehen als Erste. Ne? Mhm. Also das muss man auch Motivation, Benefits in Unternehmen haben, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen bleiben. Und natürlich, wir haben auch während des Studiums entdeckt, dass über 80% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben gesagt, die haben Wunsch an Thema finanzielle Bildung. Die haben Wunsch an finanzielle Wohlbefinden, Wellbeing-Thematik. Ne? Aber bis jetzt war das nicht richtig in Unternehmen umgesetzt. Ne? Mhm. Viele Unternehmen reden darüber, aber am Ende des Tages geht es um Umsetzung.
Du hast gerade das Thema Wellbeing angesprochen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Was hat dich von Anfang an motiviert, das Thema Finanzen und Wellbeing miteinander zu kombinieren und es nicht nur als Wirtschaftsfaktor zu sehen?
Weil das gehört zusammen. Von vornherein, das gehört zusammen. Also so wie im Sport. Ne? Also man kann nicht Muskel aufbauen oder fit sein von einem Tag zu anderen. Das braucht Zeit, das braucht Disziplin, das braucht Wissen und das braucht teilweise Unterstützung. Ne? Es gibt immer so zwei verschiedene sozusagen Kundengruppen, die wir haben. Eine, die sagen, okay, als Beispiel, ja, ich habe ein Fitnessstudio-Abo, dann gehe ich regelmäßig alleine, mache ich meine Übungen, gehe ich zu Fitness, mache ich Kurse, was noch immer und fühle ich mich damit wohl. Und es gibt diejenigen, die sagen, nee, ohne Personal Trainer, da komme ich nicht klar. Mhm. Ja. Und genau das gleiche Thema ist mit den Finanzen. Ja. Vielen Leuten fehlt natürlich die Wissen, also Finanzwissenkompetenz, das ist eine Riesenlücke, die wir grundsätzlich in Deutschland haben. Ja. Und viele fühlen sich nie so von der Finanzbranche oder Versicherungsbranche oder grundsätzlich von den Finanzmärkten nie so gut angesprochen. Warum? Weil sie haben da nie gelernt. Mhm. Warum? Weil die Aktienkultur in Deutschland ist ganz, ganz schwabbig. Mhm. Ja. Das passiert auch nicht viel. Ne? Es gibt keine speziellen Programme für Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich dieses Thema Aktienkultur treiben. Sondern es war immer gesagt, ja, pack mal dein Geld auf dem Riester-Rente-Produkt Tagesgeldkonto und das wird. Mhm. Nee, heutzutage geht das nicht. Ne? Mhm. Die wirtschaftliche Lage, die geopolitische Situation ist momentan so komplex, ja, und die Märkte sind so volatil momentan, also muss man wirklich klaren Plan haben. Und das ist genauso wie beim Sport, ja. Mhm. Ohne klaren Plan von Montag bis Freitag, welche Muskel trainiere ich? Wenn man diese Pläne nicht hat und Disziplin, dann kann man nicht weiter. Ne?
Schöner Vergleich. Was würdest du sagen, was entgeht Firmen, wenn sie diese Finanzthemen nicht aktiv adressieren?
Denn die Mitarbeiter gehen ganz einfach weg aus dem Unternehmen. Und wie gesagt, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen als Erste. Mhm. Ja? Und ich glaube, viele Menschen oder schon mehr und mehr Menschen sind bewusst deren eigenes sozusagen Skills. Und die wissen ganz genau, was die wollen. Die haben auch höhere Erwartungen. Das ist vielleicht vernünftig, ja. Und wenn die Unternehmen diese Motivation von den Mitarbeitern nicht sehen oder diese Lücke nicht sehen, na, dann leider hat man das Problem mit der Fluktuation. Dann hat man viel, viel höhere Kosten, neue Leute einzustellen. Ich habe neulich gelesen, dass die neuen Mitarbeiter einzubinden, also von Recruiting bis zu Onboarding-Prozess zu gehen, das kostet pro Jahr Unternehmen über 30.000 Euro.
Ja, mindestens,
genau. Mindestens. Ja, genau. Also du bist Expertin in dem Feld, ne?
Genau, 30.000 würde ich sagen, ist Mindeste. Ne? Wir rechnen ganz häufig auch mit einem Jahresgehalt, wenn man daran denkt, die Einstellung, die Zeit, die drauf geht, die Interviews zu führen, die Vorselektion zu machen, die Einarbeitung, dann aber auch der Produktionsausfall, der noch entsteht, wenn die Stelle für eine Zeit lang nicht gefüllt ist. Und dann kannst du natürlich ganz schnell hochrechnen, dann bist du locker bei einem Jahresgehalt. Mhm. Ja. Ich möchte mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, Money Mindset. Was bedeutet das für dich und welche Rolle spielt das für Wohlbefinden im Job?
Also Money Mindset bedeutet für mich, die Freiheit zu haben. Freiheit zum Entscheiden, was ich mache, aus Leidenschaft, aber auch als sozusagen so Arbeitsumwelt. Ne? Und ich glaube, hier in Deutschland, wir kämpfen immer noch mit diesem Wort. Also viele Unternehmen versuchen, diese Money Mindset einzubinden in Benefits-Programme für Mitarbeiter, aber trotzdem ist das nicht so verankert. Ne? Man muss mal auch sagen, ne? In Deutschland haben wir keine Fehlerkultur. Ja? Also es ist auch natürlich schwieriger, Money Mindset zu entwickeln. Ne? Viele sagen auch natürlich, ach, Geld, nee, das über Geld spricht man nicht. Ne? Also, nee, Geld verwaltet mein Partner, mein Mann oder nee, damit will ich nichts zu tun haben. Nee, genau das versuchen wir mit FinMari und vor allem mit Schulgold und jungen Menschen, mit Teens und Kids, denn zu zeigen, guck mal, mit Geld kannst du so viele tolle Sachen bewirken. Das ist nach dem Motto, okay, du profitierst von den Kapitalmärkten, aber du auf der anderen Seite, du hast diese Möglichkeit, give back, give away. Ja? Mhm. Und für mich, Money Mindset bedeutet nichts anderes als positiven Denken über das Thema Geld. Ja, mhm. Was kann ich mit dem Geld machen? Wie viel Initiative kann ich unterstützen? Wie viele Themen kann ich gleichzeitig quasi supporten finanziell? Mhm. Ja? Und ich glaube, durch diese Money Mindset war mir damals viel, viel einfacher, Schulgold zu gründen. Ne? Weil wenn wir zur Schule gehen und unterrichten sozusagen Jugendliche und Kids, machen wir mit den Workshops, da muss man klar sagen, ne? Schule bezahlen keine große Budget. Schule haben kein Budget. Mhm. So ist das in Deutschland. Bildung ist auch keine große so Topf, die momentan läuft. Ne? Und häufig gehen wir zur Schule ganz einfach so pro bono, ja, weil uns dieses Thema extrem wichtig ist. Weil wir sehen, ohne richtige finanzielle Bildung kommen wir als Gesellschaft nicht voran. Mhm. Ja? Das ist nicht nice to have, ja. Ja, sondern das muss verankert sein.
Ja, du hast gerade auch Glaubenssätze angesprochen, wie mein Partner kümmert sich um die Finanzen. Daneben höre ich auch, ich bin ja nicht gut in Mathe. Was sind so Hacks, wie ihr solche Glaubenssätze tatsächlich auch auflösen könnt? Und die sind ja sehr weit verbreitet.
Ja, leider. Was sind die Hacks? Also einfachste Methode ist tatsächlich offen über dieses Thema Geld zu sprechen. Mhm. Ja, also wirklich alles auf den Tisch zu legen und sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich habe finanzielle Probleme, lass uns da auszutauschen. Also zum Beispiel in Beziehung, in Partnerschaft. Mhm. Ne? Hier geht es auch darum, mit kleinen sozusagen Schritte mit dem Thema anzufangen. Ich sage nicht, das muss man jeden Tag stundenlang Zeit verbringen, Financial Times zu lesen. Nee, mir geht es darum, 10 Minuten pro Tag mit dem Thema Finanzen sich beschäftigen. Mhm. Ne? Stunde wäre natürlich mega gut. Ne? Also Stunde Training und nach dem Training lass uns über das Thema Finanzen.
Wenn der Kopf dann frei ist, genau. Dann können wir das Thema Finanzen
ja,
nehmen.
Ja, aber ist das so? Es gibt ganz viele Studien, die bestätigen das. Ne? Also wenn man mit dem Sport fertig ist, dann schüttet das den Dopamin aus. Ne? Dann hat man viel, viel andere Blicke. Und dann ist perfekte Momentum quasi, das Thema Finanzen auf dem Tisch zu platzieren, ne? Und darüber zu sprechen. Ne? Und es gibt auch ganz viele Beispiele, wo die Leute nicht explizit aus der Branche, also diese trockene, langweilige Branche wie ich kommen, sondern die haben etwas anderes ganze Leben gemacht und dann Shift im Kopf, richtige Money Mindset aufgebaut und dann investieren sind auch erfolgreich mit dem Unternehmen unterwegs. Ne?
Warum ist finanzielle Bildung aus deiner Sicht nicht nur eine Aufgabe für Arbeitgeberinnen, sondern auch für die Politik?
Also erstens, weil momentan in der Struktur, wie wir leben oder Gesellschaft, dieses Thema ist gar nicht angesprochen, aus verschiedenen Gründen. Ja, ich versuche das jetzt nochmal so plakativ zu machen. Ne? Wenn die Kinder mit dem Schule oder Abitur fertig sind und dann können die 3 Sprachen sprechen, aber die sind nicht in der Lage, Steuererklärungen auszufüllen, dann etwas stimmt nicht. Mhm. Ja? Tatsächlich etwas stimmt in dem Land nicht. Ne? Wenn wir zum Beispiel schauen auf dem Skandinavien oder norwegische Länder, wo diese Thema Rentensystem, Altersvorsorgesystem schon geankert ist auf dem Kapitalmarkt, ja, dann haben wir wirklich als Gesellschaft, also als der Politiker haben wirklich viel zu tun. Ja. Mhm. Da war schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das war die Idee von einer Partei, die nicht mehr in einem so Koalition ist, ja, da war die Idee tatsächlich, dieses Rentensystem zu reformieren und tatsächlich verankert mit dem Kapitalmarkt. Ist leider nach dem Koalitionsbruch alles ja, wahrscheinlich im Schublade ganz unten geworfen. Mittlerweile die neue Koalition versucht, dass diese Thema nochmal zu greifen. Finde ich super spannend. Ich hoffe, dass die das implementieren, weil das wäre die Idee, dass die Anlegerinnen, die Anleger können, haben Möglichkeit, durch diesen sehr alten Strukturrentensystem teilweise auf dem Kapitalmarkt Geld anlegen, investieren. Die bekommen auch Zuschüsse. Je nachdem, über welchen Betrag wir reden. Aber das wäre zum Beispiel auf jeden Fall Schritt nach vorne. Mhm.
Und wenn jetzt ein Unternehmen morgen anfangen möchte, was zu tun zum Thema finanzielle Sicherheit, finanzielle Bildung, was wäre so ein Workshop-Format oder ein erster Schritt, der dann tatsächlich auch sofort Wirkung zeigt?
In erster Linie wären das tatsächlich Workshops zum Thema Geldanlage. Also wie budgetiere ich meine Finanzen? Wie baue ich meine Kontenstruktur grundsätzlich? Wie viel Geld brauche ich überhaupt mit dem Investment zu starten? Welche Anlagemöglichkeiten haben ich? Passive, aktive, mit Berater, ohne Berater? Mittlerweile auf dem deutschen Markt gibt es so viele Produkte. Ne? Also ich würde wirklich in erster Linie mit dem klassischen Finanzwissenvermittlung starten und diese Grundlage zum Thema Geldanlage vorstellen.
Hast du noch ein paar mehr Beispiele auch so für Benefits oder Programme, die dann auch tatsächlich Wirkung zeigen und die ein Unternehmen dann auch langfristig verankern kann?
Meinst du bezüglich den Finanzen,
ja,
finanziellen
genau,
Aspekte?
Genau.
Ja, was auch sehr gut funktioniert, das sind tatsächlich regelmäßige so Check-ups oder Lunch- or Learning-Session bei Unternehmen, wo wir jedes Mal auf ein bestimmtes Thema reingehen. Zum Beispiel wir steigen von Basics in Richtung Deep Dive-Thematik zum Beispiel. Wie kann ich in Immobilien investieren? Welche andere Assetsklasse kommen in Frage? Wie gestalte ich mein Portfolio? Wie beurteile ich meine Versicherungen? Also dann Schritt bei Schritt. Mhm. Ich weiß, das kann man nicht auf 2-stündige Workshops alles anpacken. Das braucht Zeit. Ne? Mhm. Aber solche Formate wie Lunch and Learn, Workshops, Austauschgruppe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut in Unternehmen. Mhm.
Du setzt dich ja auch ganz besonders für Frauen ein. Warum sind gerade Frauen in finanziellen Fragen oft besonders betroffen?
Also erstens Gender Pay Gap. Ne? Frauen immer weiterhin verdienen, je nachdem welche Studien wir ziehen, 21-23% weniger als Männer. Frauen sind häufiger nach dem ersten Kind entscheiden sich in Teilzeit zu arbeiten. Momentan die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, liegen bei 37%. Und dazu kommt natürlich auch dieses Thema Money Mindset. Ne? Mhm. Viele Frauen verhandeln deren Gehalt gar nicht. Ja? Also die gehen nicht aktiv ins Gespräch mit Vorgesetzten und sagen, hey, wo meine Leistung, wo meine Skills und das, was ich gebracht habe in Unternehmen, in Umsatz sozusagen, würde ich mir wünschen, mehr Gehalt. Ne? Also das machen Frauen grundsätzlich tatsächlich nicht. Mhm. Und wenn man das alles zusammenrechnen würde, bis zu dieser Zeit, wo Frauen in Rente gehen, also 67 sozusagen, die offiziellen Renten, ja, dann fehlen uns schon tatsächlich über 12-13% weniger Vermögen als das, was die Männer inzwischen bekommen. Ja.
Das ist eine dramatische Zahl.
Total, total.
Und du sprichst in dem Zusammenhang dann ja auch von diesem Gender Pension Gap. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen beschreiben, vielleicht hast du Beispiele aus deinem Coaching, wie sich das im Leben von einer Frau auswirkt?
Also Gender Pension Gap liegt gerade in Deutschland bei 43%. Jede vierte Frau.
Aua.
Ja, aua, das tut weh.
Absolut.
Ja. Da muss man sich so vorstellen, also durchschnittliche Rente, unabhängig von Ostdeutschland, Westdeutschland, liegt bei Männern 1.400, 1.600, bei Frauen zwischen 800 und 1.200 Euro. Ja.
Das ist eine sehr dramatische Zahl, die du hier gerade referierst.
Ja. Und wir als Deutschland, wir sind nicht die Einzige, die mit dem Problem kämpfen. Ja? Bei uns nur durch diese ganze Bürokratie, na, das geht alles ein bisschen langsamer. Mhm. Ja? Deswegen einzige Möglichkeit, quasi selber diesen Ruhe zu haben und wirklich gesunde Schlaf zu haben, ist immer das Thema Geld in Hand zu nehmen. Ja? Mhm. Und nicht mit dem Gedanken spielen, ich mache das nicht, weil ich mache etwas falsch oder ich verliere das Geld. Ja, besser ist tatsächlich kleine Fehler ganz am Anfang zu machen, als dann später, wenn man wächst und sagt, 67, das ist meine Rente, Rentebescheinigung. Ne? Da ist man dann erschreckt. Ne?
Und dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät. Ne? Ja. Und deswegen, ich finde das eine sehr erschütternde Statistik, über die wir hier gerade sprechen. Und daher auch nochmal so die Frage, was können denn Unternehmen jetzt wirklich gezielt machen, um da zu unterstützen, aber auch zu vermeiden, in irgendwelche Klischees zu verfallen.
Also viele Unternehmen splitten tatsächlich diese Finanzwissen in Unternehmen durch den Gruppen. Also das heißt, die Frauen haben maßgeschneiderte Workshops, Programme oder Lunch-and-Learn-Programme, Austauschgruppe. Warum? Weil Studien haben auch gezeigt, die Frauen fühlen sich tatsächlich viel, viel sicher und sie sind offen auf Gespräch, wenn sie mit anderen sind.
Im geschützten, ja,
geschützten safe Raum. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ne? Über manche Sachen wollte man reden mit bester Freundin, Kollegin.
Ja,
weil dann fühlt man sich nicht sozusagen von oben geschaut, ne? Ja. Also patronalisiert sozusagen, sondern geht es darum, tatsächlich freien Raum zu haben. Ja? Und viele Unternehmen haben mittlerweile schon jetzt einige Formate entwickelt, wo nur explizit für Frauen eingesetzt würden. Ja? Aber wir wollen natürlich keine Männer ausschließen. Ne? Das ist doch klar. Sondern geht es darum, tatsächlich die andere 50-Population mit dem Thema bestärken.
Ja, total wichtig. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer weiter an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und ich möchte da noch mal eine Frage stellen. Diese Glaubenssätze sitzen ja wirklich extrem tief. Ne? Die sind wirklich, ich glaube, vielleicht eines der tief sitzenden Glaubenssätze so überhaupt. Hast du da vielleicht nochmal so ein, zwei Tipps, die jede Frau, die uns hier vielleicht auch zuhört, nutzen könnte, um an den eigenen Glaubenssätzen arbeiten zu können?
Also erstens, wir müssen raus aus diesen sozusagen Opfermodus gehen, ja? Und zu sagen, ach nee, ich schaffe das so oder so nicht, dann probiere ich gar nicht. Nee, also so müssen wir wirklich raus aus diesem Modus gehen. Zweitens, viele Jahre war uns so erzählt, nee, Finanzen sind mega, mega komplizierte Thema. Nee, dann lass du das jemand, der das sich wirklich gut ausgemacht, ne? Nee, gar nicht, stimmt das gar nicht, ne? Also Finanzen sind komplexe Themen. Mhm. Aber wenn man diese Komplexität versteht, wenn man diese Komplexität schon jetzt in der Schule vor dem Abitur lernen würde und weiß, wie funktioniert Inflation, wie funktionieren Kapitalmärkte, wie soll man sich nicht verschulden und so weiter und so fort, dann ist tatsächlich dann später Leben viel einfacher. Ne? Mhm. Also wirklich mein Tipp wäre tatsächlich nicht auf den perfekten Moment zu warten und sagen, okay, wenn ich so dann gut genug bin mit dem Finanzwissen, dann starte ich rein. Nee, sondern wirklich ausprobieren viele Sachen. Ne? Kleine Wertpapierdepots zu öffnen, kleine Investment-Accounts zu öffnen. Probieren wirklich zu schauen, okay, wo kann ich meine Investment tätigen? Ne? Mhm. Einfachste wäre ganz einfach, einmal im Jahr durch die alle Versicherungen zu gehen und Check-up machen, eigenes Check-up. Ne? Mhm. Wenn man steht fest, okay, nee, das sind zu viele, da habe ich zu viele Leiche im Keller, dann kann man immer so Experte reinholen dazu. Berater, Hauptsache unabhängig sozusagen. Ne? Mhm. Und dann mit denen das zu machen, wirklich Hilfe holen, wenn das gewünscht ist und notwendig ist und mit kleinen Schritten ganz einfach probieren.
Einfach anfangen und auch was tun.
Ja, ja,
nicht so im Rücksitz, auf der Rückbank sitzen im Auto, sondern sagen, ich gehe selber an Steuer und übernehme Verantwortung für meine eigenen Finanzen.
Genau. Ja. Aber das ist schon wieder das Thema also das ist wirklich sehr gute Verbindung zum Sport. Ne? Also mein Personal Trainer, er sagt immer zu mir, Caro, wenn du wirklich jetzt fit sein möchtest und wirklich so viel, viel mal in Kraft reinkommen, dann musst du das wirklich regelmäßig machen. Das reicht nicht quasi, den du 2 Wochen weg bist im Herbstferien. Er versteht natürlich, dass ich im Herbstferien mache ich auch ein bisschen Sport, Downhill zum Beispiel. Aber er meinte, das muss wirklich Konsequenz, man muss also wirklich Konsequenz umsetzen. Mhm. Und ich merke das wirklich in meinem eigenen Körper. Ne? Mhm. Wenn ich diese zu lange Pause habe, weil ich, keine Ahnung, krank bin, zu viel verreise, geschäftliche Reise oder im Urlaub bin oder ganz einfach kein Lust oder Bock, ne? Dann merke ich, dann komme ich schwerer in diesen Rhythmus wieder rein. Mhm. Ne?
Ist ja eigentlich Disziplin, von dem du gerade sprichst.
Ja,
ne? Und ich glaube, das brauchen wir für beides.
Ja, ja. Disziplin mit einem kleinen Schritt, Step by Step. Da muss man nicht riesen Schritte machen und dann jemandem etwas beweisen, ne? Genauso wie beim Sport, sondern mit kleinen Schritten, diszipliniert, feste Plan haben, so wie im Fitnessstudio. Ne? Am den Tag mache ich das, am anderen Tag mache ich das, gehe ich zu Yoga, Krafttraining, was noch immer.
Ja, ich bin ja auch Coach und der Coach sagt ja immer so die kleinen ersten Schritte.
Ja.
Und du hast es vorhin auch schon mal gesagt und ich möchte es jetzt einfach nochmal wiederholen. Jeden Tag 10 Minuten. Ja. Ja, und ich kann ja damit anfangen, tatsächlich den Wirtschaftsteil mal zu lesen oder einen Aktienkurs zu studieren. Und ne, ich glaube, wenn es tagtäglich in meiner Routine drin ist, dann wird es Alltag, dann wird es Gewohnheit und dann bewege ich mich in eine Richtung, dass das dann irgendwann auch selbstverständlich wird.
Genau, genau.
Hoffentlich.
Nicht hoffentlich. Das ist tatsächlich bewiesen.
Das ist tatsächlich bewiesen.
Ne? Ja. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft hat das Problem, wir wollen jetzt schnell und jetzt und am besten sofort. Ne? Aber ich glaube, das killt auch uns alleine, ne? Dieser Selbstdruck. Ne?
Ja. Ja.
Unnötig, komplett.
Ja. Du hast vorhin auch schon mal angedeutet, dass ihr nicht nur in Deutschland als FinMarie aktiv seid, sondern auch in anderen europäischen Ländern. In Spanien zum Beispiel oder auch in den Niederlanden ist Financial Wellbeing schon viel präsenter. Was machen Arbeitgeberinnen dort anders?
Also erstens, die verstehen, dass du Geld verliert auf dem Wert durch die Inflation. Die verstehen Grundthematik, Finanzgrundthematik. Und die haben auch dann verstanden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich unwohl mit ihren eigenen Finanzen unwohl fühlen, die gehen raus aus dem Unternehmen. Die gehen raus aus dem Unternehmen, Motivation ist am Ende, Produktivität geht nach unten. Und die haben das verstanden und haben geguckt, analysiert, was können die da reinmachen. Und zum Beispiel in Spanien oder in Niederlande gibt es auch durch den Staat einige so finanzielle Zuschussunterstützung, wenn man auf dem Kapitalmarkt investiert. Das versuchen auch Mitarbeiter, also in Unternehmen auch einzubinden. Zum Beispiel Klassiker bei uns wäre BAV, betriebliche Altersversorgung. Mhm. Ja, wo man zusätzlich Mitarbeiter Möglichkeit gibt, etwas zusätzlich für deren Rente zu sparen. Ja.
Was können deutsche Unternehmen dort lernen?
Die deutschen Unternehmen sollen viel, viel mehr schneller in Umsetzung gehen. Ich glaube, was uns fällt grundsätzlich, und das sind alle Bereiche quer durch, ist das Thema Umsetzung. Ne? Also bei uns in Deutschland, bei der Nestlinie, hundertmal, tausendmal debattiert, dann wird man Studien rausholen, obwohl alle wissen, das klappt, das ist jetzt ist ein schlechter Zustand. Trotzdem, durch diese Bürokratie dauert das bei uns viel, viel länger. Und ich glaube, die Unternehmen, die wollen wirklich diese Leader sein und wollen wirklich sich nicht nur für Gesellschaft etwas gut tun, sondern vor allem für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und die Kunden, die sollen finanzielle Programme, Wellbefinden-Programme in Unternehmen von einem Tag einbinden. Mhm. Ja.
Also auch machen, ne? Nicht abwarten, ja, sondern ja, anfangen und ja, Dinge umsetzen und ja, in die Unternehmensstrategie verankern.
Ja, genau. Von allem, so wie immer dem ESG-Kriterium. Ne? Mhm. Also viele Unternehmen sind verpflichtet, natürlich die an der Börse notiert sind, sind verpflichtet, ESG-Kriterien auszufüllen. Ja? Also oder Frauen in Führungspositionen, also Quote, ne? Thematik. Ne? Und sobald das nicht quasi, was du meinst, ne, in den Unternehmen verankert ist und schriftlich quasi bestätigt, ne, dann haltet sich leider keiner. Mhm. Ne? Weil es gibt keine verantwortliche Person davon. Ne? Mhm.
Wir haben als Urban Sports Club den Wellbeing-Kompass gemacht. Da haben wir auch in mehreren europäischen Ländern eine repräsentative Studie durchgeführt zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz. Und unsere Studie zeigt, und so ein bisschen ähnlich, wie du das vorhin auch gesagt hast, dass mehr als 50% der Europäerinnen sich aktiv ihre finanzielle Situation besser wünschen oder verbessern wollen. Aber gleichzeitig sagen auch 30%, dass ihr Arbeitgeber keine Initiative bietet. Warum ist das eine verpasste Chance aus deiner Sicht?
Das ist nicht nur verpasste Chance, das ist jetzt riesen Wettbewerblücke mittlerweile. Ne? Also Mitarbeiter, in deren Arbeit nicht so stark sind, das wirtschaftlich macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Wir können uns vor so langer Zeit nicht nur komplett auf diesen Modell setzen, wo dieses Thema Wellbeing nicht verankert ist. Also die Mitarbeiterinnen sind jetzt, also besonders die neue Generation, ist ganz schlau, wenn um das Thema natürlich Wellbeing ist. Ne? Mhm. Die wollen auch natürlich vernünftige Work-Life-Balance haben. Ne? Und wenn diese Thematik, also Benefits für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht verankert in Unternehmen ist, dann verlieren wir vorneweg ganz viele super Talente. Mhm. Ja? Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Aber das ist interessant, was du gesagt hast, weil du meintest, du hast diese Studien gemacht im Rahmen eurer Community sozusagen.
Das war repräsentativ. Außerhalb von Urban Sports haben wir eben mehr als 5000 Arbeitnehmerinnen in den europäischen Ländern zum Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz befragt, okay, anhand unserer 8 Wellbeing Pillars.
Okay. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal verbreiten an den Unternehmen, die überhaupt mit diesem Thema nicht angefangen haben, dann die Zahl wäre viel, viel höher.
Vermutlich, ja. Vermutlich. Ja. Ich habe da nämlich noch eine Statistik heute dabei, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar haben wir auch gehört, dass 44% gesagt haben, dass die hohen Lebenshaltungskosten die größte Hürde sind für finanzielle Sicherheit. Ja. Und auch da die Frage an dich, wie können Firmen Mitarbeitende hier entlasten? Gibt es da Benefits oder würdest du bestimmte Programme vorschlagen? Also was können Firmen da aktiv tun?
Hm, ja, du hast recht. Es gibt tatsächlich die erschreckende Zahl, die sagt, dass mehr als 25% der Bevölkerung in Deutschland ist nicht in der Lage, 3 Monate ohne Notgrosche finanziell zu überbrücken. Ja. Mhm. Das zeigt, das ist klar ein Problem. Die Leute wissen nicht, wie budgetiert man. Die Leute wissen tatsächlich die Basics nicht. Ne? Mhm. Klar, natürlich, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen letztes Jahr. Das keine Frage. Ja? Gleichzeitig, die Gehälter gehen nicht proportionell hoch zum Inflation. Also normalerweise pro Jahr kriegt man 2-3%, oder?
Ungefähr 2-3% würde ich auch sagen. Letztes Jahr waren es so 1,5-2%. Genau. Ne? Marktdurchschnitt in Deutschland.
Genau. Das bedeutet auch natürlich, dass gleichzeitig die Leute haben weniger Netto zur Verfügung, ne? Müssen mit dem Netto klarkommen. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass das kann man nicht trotzdem auf der Seite etwas anlegen. Ne?
Da bin ich bei der einzelnen Person zu dem Thema. Wir hören das auch immer wieder als Arbeitgeberin. Was können wir aktiv tun? Also wie würdest du einen Arbeitgeber beraten, diesen Fragen der Belegschaft zu begegnen? Ihr Arbeitgeber seid doch für die steigenden Lebenshaltungskosten auch verantwortlich. Oder wie könnt ihr unterstützen? So rum ist die Frage, glaube ich, sinnvoller.
Ja, also unterstützen in dem Sinn, wo man richtig hart definierte Programme in Unternehmen anbinden würde. Mhm. Ja, das können verschiedene Formate sein, von Workshops, von dann persönlicher Begleitung, so Beratung on-site sozusagen, durch den so klassische betriebliche Altersversorgung-Thematik oder vermögenswirksame Leistungen anbieten. Ne? Wichtig ist, dass diese Programme wirklich von vornherein geankert sind und nicht nur für die Mitarbeiter, die jetzt gerade starten, sondern nicht schon lange in Unternehmen sind, sondern die auch vielleicht auch nach der Probezeit weitermachen. Ja. Und wir versuchen in unserer Kunden-Community, versuchen wir auch natürlich die Leute motivieren, aktiv zu Arbeitgeber zu gehen und sagen, hey, gibt es eine finanzielle Programm? Wenn nicht, lass uns darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich. Ab einer gewissen Anzahl der Mitarbeiter, die Unternehmen sind verpflichtet, die spezielle BAV-Vorsorgeprogramm anzubieten. Ja.
Also es sind ja teilweise dann Basics, ne, die den Arbeitgeberinnen auch dann erst nochmal erklärt
aber
werden.
Aber das hilft tatsächlich. Viele Leute nehmen, es ist auch interessant, weil wir haben das auch mit einer von den Banken, diese Studien durchgeführt und haben wir geguckt, wie viel Prozent alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen überhaupt diese Programme, diese Festverankerprogramme. Mhm. Und da waren wir mega überrascht. Das ist weniger als 45%. Mhm. Weniger als 45% nutzen das überhaupt, obwohl das existiert. Und woran das liegt? Die haben keine Wissen, ja, wovor sind diese Programme gebaut, wie kann man damit profitieren, was sind die Vorteile und so weiter und so fort. Ne?
Jetzt vermute ich auch mal, dass die 45% der höhere Anteil Männer sind, wahrscheinlich. Mhm. Das macht es dann nochmal dramatischer.
Ja.
Hacks und Flops.
Wir haben ganz viele ganz spannende, ganz dramatische, ganz hoffentlich wachrückende Statistiken hier ausgepackt. Und leider muss ich das Gespräch trotzdem schon zum Ende bringen und würde gerne von dir noch wissen, finanzielle Sicherheit, Financial Wellbeing unterhalten. Hast du so den einen Hack und vielleicht auch einen Flop mitgebracht, wo du sagst, das funktioniert und das ist was, was ich in dem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht mehr hören möchte?
Also erst auf jeden Fall Hack wäre tatsächlich mit dem Thema zu starten. Also kleine Schritte, klein anfangen, sich informieren zu lassen, mit anderen Leuten sich darüber auszutauschen, egal ob denn nur Frauengruppe oder Männergruppe oder gemischte. Hauptsache, man redet über das Thema Geld. Hauptsache, probiert man mit einem kleinen Zoomer. Das wäre tatsächlich die Tipp Nummer eins. Und wenn um das Thema tatsächlich Flop geht, das wäre wahrscheinlich man versucht viele Anlegerinnen und Anleger, die versuchen, perfekte Momente zu finden. Mhm. Na, also sie sagen, oh nee, dann warte ich noch mal kurz mit meinem Vermögen, weil ich glaube, die Märkte gehen unten oder gehen nach oben oder was noch immer. Und also dieser Wunsch, etwas nicht zu verpassen, also dieser FOMO-Effekt, na, manchmal, das bringt ganz am Anfang gar keinen Sinn. Ja? Mhm. Sondern ganz einfach sich hinsetzen, alle meine Finanzen durchchecken lassen, alleine oder mit einem Hilfe quasi und dann gucken, okay, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und dann loslegen mit dem Thema und nicht die beste Zeitpunkt zu gucken. Es gibt sowieso viele Studien, die sagen, man schafft diesen Moment, perfekte Moment sowieso gar nicht, ne?
Ja, oder jeder Moment ist der perfekte Moment.
Ja, genau. Mhm. Ja, also, ja, die beste Zeit, Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, die nächste beste Zeit ist jetzt.
Ist jetzt.
Ja. Genau.
Ja, sehr schön. Wie ihr wisst, wollen wir am Ende des Gesprächs auch total gerne nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen, über was wir gesprochen haben und was wir konkret mitnehmen können. Und ich finde, eine Sache, die für mich so ganz deutlich im Kopf geblieben ist, ist das Thema, über Finanzen zu sprechen, ist sexy.
Stimmt auf jeden Fall. Ich bin 100% bei dir.
Ja. Aber es findet noch viel zu wenig statt.
Ja, also jemand hat mir erzählt, dass man spricht häufiger über das Thema Zahnarzttermine als über das Thema Finanzen. Unglaublich, oder?
Also ich mag meinen Zahnarzt wirklich gerne, aber über Zahnarzt zu sprechen ist wirklich unsexy. Lass uns mehr über Finanzen sprechen.
Ja, genau. Ja. Wir bleiben bei Finanzen.
Absolut, total gerne. Und auch, und das finde ich auch ganz, ganz, ganz toll, wie du das gesagt hast, finanzielle Bildung so früh wie möglich anfangen. Und mit Schulgold habt ihr da ja ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt und davon brauchen wir einfach mehr. Lasst uns unsere Kinder ausbilden zum Thema Finance is sexy.
Ja. Jemanden muss für meine Rente einzahlen. Ja, also momentan, wenn man guckt, wie die Generationen sich entwickeln, es gibt mehr ältere Menschen. Pro Familie in Deutschland ist 1,4 Kind. Ja? Ja, und wenn diese 1,4 Kind sozusagen nicht genug Finanzwissen hat und kann das nicht umsetzen, das wäre natürlich dann später nie so lustig.
Mhm. Dann haben wir über Money Mindset gesprochen und wie wichtig das ist, den aufzubauen, sich selber zu informieren, aber auch strukturell durch die Arbeitgeberin Informationsprogramme, Workshops aufzubauen, um wirklich auch Bewusstsein zu schaffen, wie viel Gutes ich bewirken kann mit Geld, wie wichtig Geld ist und dass es auch überhaupt gar kein Tabuthema ist, über Geld zu sprechen.
Genau, richtig. Man kann immer so in Partnerschaft so ein Money Date machen. Das empfehle ich tatsächlich.
Money Date.
Das habe ich vor ein paar Jahren mit meinem Mann tatsächlich umgesetzt. Sehr, sehr erfolgreich. Wir sind schon fast 15 Jahre verheiratet. Und ganz am Anfang, das war meine Herzthema, habe ich meinen Mann zu Valentinstag eingeladen, zu einer Italiener. Habe ich Rotweinflasche bestellt und dann habe ich gesagt, Honey, we need to talk. Na? Und dann haben wir das erste Mal über das Thema Testament gesprochen. Mhm. Testament, Nachlass und so weiter und so fort. Mhm.
Und auch da ist ja nochmal das Thema Frauen, ne? So wie du es gerade ansprichst. Und ich glaube, das ist auch was, wir sind jetzt beide hier glücklicherweise Frauen, was so wichtig ist, dass auch gerade die weiblich identifizierenden Menschen sagen, das ist auch mein Thema. Ich verlasse mich nicht auf jemanden anderen, sondern ich bilde mich selber weiter und nehme das Thema für mich mit Herzblut in die Hand.
Genau.
So ja. Im Laufe des Gesprächs hast du mehrere sehr schlagkräftige Studien erwähnt, die dramatische Zahlen gezeigt haben. Das findet ihr alle auf finmarie.com. Und eine Sache, die mir da auch noch ganz lebendig in Erinnerung geblieben ist, ist, wenn finanzielle Unsicherheit in der Belegschaft da ist, hat es sofort eine Auswirkung auf Produktivität, weil die Belegschaft häufiger krank ist und auch 2 Stunden am Tag damit beschäftigt ist, über die finanzielle Unsicherheit zu grübeln. Mhm. Und das sollte doch ein Anlass sein, das Thema Financial Wellbeing auch als Arbeitgeber anzugehen.
Ja, jetzt geht es darum, wirklich Mut zu haben, erste Schritt zu machen und sich nicht von anderen sozusagen unterdrücken lassen.
Ich finde auch wirklich nochmal total spannend, dass du bist die Finanzexpertin und ich bin die Wellbeing-Expertin, aber würde sagen, ich kenne mich ein bisschen mit dem Sport aus. Und ganz besonders schön finde ich, dass du immer wieder diese Assoziation gebracht hast, sich finanziell zu bilden, ist ja eigentlich das Gleiche wie sportlich aktiv zu werden, nämlich Disziplin, jeden Tag ein kleines bisschen und wir sehen Erfolge.
Genau, und das ist die Kombination auch Sport, Leidenschaft, richtige Money-Mindset und auch natürlich kommt dazu Ernährung und so weiter.
Es ist doch so schön zu sehen, wie die ganzen unterschiedlichen Wellbeing-Bereiche doch miteinander verzahnt sind.
Ich glaube, da kann man gar nicht trennen. Ne? Also das, was du am Anfang gesagt hast, ne? Wie können wir das kombinieren? Das gehört dazu.
Das gehört zusammen.
Ja.
Vielen Dank.
Danke dir.
Financial Wellbeing ganzheitlich gedacht.
So ist das.
Cool down.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von What's Up Wellbeing. Diesmal mit Carolina Decker. Und dem wichtigen Thema, wie Unternehmen Mitarbeitende finanziell stark machen können. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne und teilt sie mit euren Kolleginnen. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge, wie immer an podcast@urbansportsclub.com.